Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Birgit Steinbusch.
Mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Um das Coronavirus in Grenzen zu halten, gelten immer noch klare Kontaktgrenzen für uns. Vieles ist immer noch geschlossen, auch die Kirchen. Aber worüber redet man als erstes? Über die Frisur. Guten Tag, Herr Kohlgraf.
Guten Tag.
Ja, Friseur ist gerade ein Thema, oder? Sie sagten gerade, als Sie reingekommen sind, wenn jetzt noch 3 Wochen kein Friseur, gehe ich zum Zöpfeflechten.
Und vielleicht dauert es ja noch länger. Mal gucken, wie kreativ ich werde.
Also auch Sie als Bischof haben keinen Sonderstatus und einen Privatfriseur?
Nee, es gilt ja, den Abstand zu wahren und das gilt auch für den Friseur. Ich habe, das gebe ich ganz ehrlich zu, ganz am Anfang mal so den unsittlichen Gedanken gehabt, mir Sonderrechte irgendwie gönnen zu lassen, habe aber dann gemerkt, ich bringe auch meinen Friseur in Schwierigkeiten und ich habe es dann auch nicht getan.
Ich kann Ihnen sagen, das Haar sitzt, Herr Kohlgraf.
Ja, noch.
Aber jetzt Ostern, wirklich in dieser Ausnahmesituation, ja, für Christen das höchste Fest im Kirchenjahr. Wie ist das gerade für Sie?
Das ist schon alles sehr bitter. Ich gebe zu, dass ich ganz am Anfang, als die Diskussionen kamen um die Fasnachtszeit, auch noch nicht ganz die Tragweite durchschaut habe und am Anfang auch dachte, na, muss das alles sein? Da ging es ja schon los mit den Gottesdienstverboten und den Einschränkungen. Es ist schon bitter und ich merke auch bei vielen Menschen, dass die sich mit den Entscheidungen schwer tun. Aber ich glaube, dass es jetzt auch die richtigen Entscheidungen sind, dass wir Gottesdienste nicht öffentlich feiern, sondern mit kleinen Gruppen. Wir haben jetzt Gründonnerstag, als wir dieses Gespräch führen. Die großen Gottesdienste stehen jetzt bevor, wie das sein wird. Wir geben unser Bestes, sie auch nach außen hin der Öffentlichkeit auch verfügbar zu machen. Aber ich merke schon, dass es ein seltsames Gefühl ist.
Kirche allein zu Hause. Da gab es vor 2 Wochen ein ganz beeindruckendes Bild. Also Papst Franziskus alleine auf dem Petersplatz. Er hat den Segen Urbi et Orbi gesprochen. Das gibt es sonst nur Ostern, Weihnachten oder nach einer Papstwahl. Und das wurde in 180 Ländern gezeigt. Also die Sehnsucht ist da.
Ja, und dieses Bild, der leere Platz und dann auch noch das schlechte Wetter dabei, es passte irgendwie alles. Und ich finde auch, dass der Papst in seiner Ansprache es sehr bewegend deutlich gemacht hat, wie die Dinge auch möglicherweise zusammenhängen. Er hat so einen Satz gebracht, der sich mir sehr eingebrannt hat. Wir haben versucht in einer oder gemeint, dass wir in einer kranken Welt gesund bleiben können. Und dieses immer schneller, immer perfekter und alles machen zu können. Ich glaube, dieser Virus führt uns jetzt auch zu einem Stück Selbsterkenntnis.
Wie werden Sie denn Ostern für die Gläubigen da sein?
Also bei uns auf der Homepage des Bistums werde ich jeden Tag auch die Predigt des Tages in einem Stream, in einer Art kleinen Gottesdienst auch geben. Ich hoffe, dass sie für viele Menschen auch gute Botschaften sind. Der Karfreitagsgottesdienst wird gestreamt und die Osternachtfeier, die ist dann im ZDF. Aber es sind Notsituationen. Das kann man jetzt nicht vergleichen mit den großen festlichen Gottesdiensten, die wir sonst haben.
Die Osternacht, die Nacht der Auferstehung. Wie wird das dann ablaufen, die Messe?
Ja, im Grunde wie jedes Jahr auch. Also mit dem Hereintragen der Osterkerze in die kleine Gotthardkapelle im Mainzer Dom. Dann eine sehr reduzierte Schriftlesung, also nicht alle Lesungen der Osternacht, die Predigt. Dann die Erneuerung des Taufversprechens und dann der Teil auch mit der Kommunion. Aber wir sind eine kleine Gruppe mit 4, 5 Leuten, so wie es jetzt auch das Gesetz vorsieht.
Und wie stellen Sie sich das dann zu Hause vor? Ja, die Menschen, die gucken, Brot essen, Wein trinken, dabei sein?
Ich kann mir vorstellen oder ich wünsche mir, dass auch Menschen, die alleine sind oder auch Menschen etwa im Familienkreis, dass die das auch nicht wirklich nur so als einen Film sehen, der sie nicht betrifft, sondern dass sie das als ihre Form jetzt auch des Mitfeierns der Gottesdienste erleben, sich gerne auch die Osterkerze selber anzünden zu Hause, die Texte hören, vielleicht auch die Lieder mitsingen. Also, dass da auch eine aktive Beteiligung ist. Für nachher, nach der Krise vielleicht, müssen wir als Kirche auch nochmal gucken, wenn wir dann auch mal evaluieren, was ist gelaufen, auch an medialen Angeboten, dass wir noch stärker, wenn es solche Formen gibt, auch eine Beteiligung von Gläubigen auch mit einplanen und einbauen. Aber ich hoffe, dass wir in solche Situationen nicht nochmal kommen. Ja.
Seit 3 Jahren sind Sie jetzt im Amt. Gerade Gottesdienste, wie Sie das so noch nie gemacht haben. Die werden im Netz gestreamt oder wie in der Osternacht vom Fernsehen übertragen. Und Sie sind fast alleine im Dom. Ist das komisch, dann so alleine zu sprechen?
Das wird komisch werden. auch die Predigt, man muss sich dann klar machen, du hältst die natürlich auch für eine Gemeinde, die jetzt virtuell oder medial da ist, aber nicht vor dir sitzt. Also in eine Kamera zu sprechen, ich habe es jetzt in den 3 Jahren geübt, aber es bleibt auch gerade im Hinblick auf die Verkündigung, wo man ja konkrete Leute auch ansprechen möchte, bleibt es auch eine Herausforderung.
Kommt man irgendwann in einen Predigtmodus?
Mal abwarten. Ich meine, ich hab gerade auch für den Fernsehgottesdienst den Text natürlich auch schriftlich eingereicht, wegen der Länge, damit ich da nicht ans Plaudern komme, sondern mich auch an meine Zeiten halte. Und damit man da auch eine klare Botschaft hat. Ja, der Predigtmodus, natürlich. Ich meine, ich habe auch meine Routinen, aber das sprengt auch jede Routine dieses Jahr.
Damit Sie nicht in den Plaudermodus kommen, aber ich meine, die Osternacht ist lang.
Ja, wir haben sie dann im Fernsehen auf 1 Stunde 5 Minuten reduziert. Offenbar kriegt man das hin, wenn man an bestimmten Teilen etwas spart.
Viele Pfarrer gehen ja jetzt online. Und das Erstaunliche ist, oft sitzen ja dann in den Wohnzimmern, in den Esszimmern mehr Leute als sonst in der Kirche. Da sind Hunderte dabei, also wenn man sich mal so kleine Pfarren anguckt.
Ja, und ich habe Leute im Bekanntenkreis, die jetzt, wie man so schön sagt, jetzt zu den Hochrisikogruppen gehören. Also auch wirklich sagen, aus persönlicher Sorge gehe ich auch nicht raus. Und ich nutze diese Gottesdienste und die helfen mir beim Beten. Also das sind nicht wenige, die mir das auch sagen, dass das für sie echte Alternativen sind zu dem, was sonst läuft. Auch wenn sie natürlich die wirkliche Gemeinde vermissen und ihren Pfarrer vermissen, müssen sie dieses Jahr dann vielleicht mit dem Bischof vorlieb nehmen. Aber es gibt ja auch diese sehr kreativen Angebote aus den Gemeinden zum Teil. Wir haben auch auf unserer Homepage Möglichkeiten gestellt, Angebote gestellt, auch für persönliches Gebet, für kleine Hausgottesdienste im Familienkreis. Und ich glaube, dass das viele auch wahrnehmen. Das ist zumindest das, was ich wahrnehme, für mich jetzt.
Stichwort vermissen. Ich glaube, was einige getroffen hat, die Krankensalbung, dass die nicht mehr so möglich ist.
Das ist für mich fast noch der, neben den Gottesdiensten, der dringendere Punkt oder der mich bedrängendere Punkt. Was ist mit der persönlichen Seelsorge? Das sind die Krankenbesuche, das sind die Menschen, die Besuche bei Menschen, die einsam sind, die alt sind, die krank sind. Das ist derzeit sozusagen analog nicht möglich. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Geschichte, um die Menschen zu schützen, aber auch natürlich unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger zu schützen. Aber da jetzt nicht wirklich persönlich begleiten zu können, außer über das Telefon vielleicht, das ist schon ganz, ganz schwierig. Ich meine, ich kriege schon mit, dass es auch da Initiativen in den Gemeinden gibt, wenigstens diesen Menschen beim Einkaufen zu helfen oder über Telefon Kontakt zu halten. Aber das sind natürlich auch Notmaßnahmen. Also die einsamen Menschen und die sich auch Sorgen machen, auch in den Heimen, in den Krankenhäusern, das bedrückt mich auch ehrlich gesagt sehr stark.
Wie kann man eigentlich momentan die Beichte ablegen?
Praktisch nicht. Also übers Telefon geht es nicht.
WhatsApp-Nachricht geht nicht.
WhatsApp-Nachricht geht nicht, aber ich glaube, dass der liebe Gott in so einer Situation, also von Seiten des lieben Gottes, sage ich mal, ist da, glaube ich, viel Geduld. Und also ich persönlich werde meine Beichte nachholen, wenn es wieder normal ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Beerdigungen, Hochzeiten, Taufen, Kommunionen, bei den Kollegen die Konfirmation, kann gerade alles wegen des Coronavirus nicht wie gewohnt ablaufen. Vieles kann man verschieben. Trauerfeiern nicht. Das geht hier nur noch im engsten Kreis, aber immerhin, es geht. Wir sehen seit Wochen die Bilder aus Italien, seit kurzem auch aus den USA, wo Tausende an dem Virus gestorben sind und man gar nicht mehr weiß, wohin mit den Toten.
Ja.
Wie geht es Ihnen dann?
Das sind also unglaubliche Bilder, ehrlich gesagt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn hier solche Situationen kommen. Das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, wir tragen auch diese Maßnahmen auch der Regierung mit. Wir tun das jetzt. Und da ist unsere Form auch, jetzt unser Christentum zu leben, auch die Nächstenliebe und die Sorge um den anderen. Aber die Priester auch in Italien, mehr als 100 sind jetzt wohl schon gestorben. In Deutschland sind auch schon die ersten Priester verstorben. Das ist eine Gruppe, die natürlich besonders gefährdet ist. Aber ich denke auch unser Pflegepersonal, unser Caritas-Personal in den Pflegeheimen, aber auch hier in Mainz, höre ich etwa in den wohnungslosen Einrichtungen, das sind schon auch Menschen, die jetzt wirklich ihren Kopf hinhalten für das Wohl anderer. Da bleibt es wirklich Danke zu sagen und hohen Respekt, weil die etwas tun, was eigentlich für uns alle wichtig ist. Ich sag mal, die predigen jetzt nicht groß mit Worten, sondern die leben das, was wir als Christen das Evangelium nennen und die frohe Botschaft. Und vielleicht ohne viele Worte zu machen, also. Und die Priester sind ein Teil. Ich hoffe, dass unsere Priester sich sehr klug verhalten in dieser Situation. Also wirklich auch die nötigen Hygienevorschriften auch bei Besuchen mit großer Klugheit vorzugehen und nicht mit einem großen Herzen von Haus zu Haus zu gehen und dann vielleicht sogar noch mit dafür Verantwortung zu tragen, dass da sich der Virus oder das Virus auch weiter verbreitet.
Bei den Trauerfeiern haben wir glücklicherweise noch nicht die Situation wie in Italien oder in den USA. Wir haben sie auch noch nicht in den Krankenhäusern. Diese furchtbare Entscheidung, die Ärzte zum Teil treffen müssen, ja, wem helfe ich jetzt, wer bekommt ein Beatmungsgerät und wer nicht?
Also das ist eine Situation, die man ja sonst eigentlich fast nur aus Kriegszeiten kennt. Also da wäre man dann schon bei der Kriegsmetapher oder bei der Bildersprache, die ich sonst eigentlich vermeide. Also diese Entscheidung, gerade jetzt auch in den letzten Wochen in italienischen Krankenhäusern, dass Ärzte allein da stehen und in einer Eile und einer Notsituation auch solche Entscheidungen treffen müssen, wen beatmen wir nicht, das ist eine Sache, glaube ich, wo wir gucken müssen, jetzt, wo wir vielleicht noch nicht in einer solchen Situation sind, wo wir gute Vorbereitungen treffen, auch Ärzte in solchen Situationen nicht allein zu lassen. Ich glaube, wir brauchen auch Ethikkommissionen, wir brauchen auch in den Krankenhäusern eine breite Vorbereitung, auch ethische Vorbereitung auf solche Fragen. Wie gehen wir da vor?
Aus Kirchensicht, welche moralischen Probleme sehen Sie da?
Also ein moralisches Problem wird immer dann, wenn Menschen sozusagen aussortiert werden. Nichts anderes heißt ja dieser Begriff, dieser französische Begriff, der da im Raum ist, aussortieren. Nach nichtmedizinischen Kriterien. Also ich konstruiere jetzt mal den Fall, wenn ich jetzt ins Krankenhaus käme in Mainz und müsste beatmet werden und neben mir liegt eine andere Person, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit ist, dürfte es nicht für die Ärzte das Argument sein, der Bischof ist berühmter und wichtiger und deswegen nehmen wir den. Das dürfte zum Beispiel kein Kriterium sein. Alter darf kein Kriterium sein. Geschlecht darf kein Kriterium sein. Das sind so Fragen, wir können es besser negativ beschreiben, was alles nicht geht.
Ja, weil was bleibt übrig?
Was bleibt übrig? Im Grunde sind es oft auch Dilemmasituationen, wo es keine glatte Lösung gibt, wo man gar nicht rauskommt, ohne sozusagen sich auch Beulen und Schäden zu holen. Aber die eben genannten Kriterien können es eben nicht sein. Es können, wenn, dann nur medizinische Kriterien sein. Und da sehe ich im Moment in den moraltheologischen Versuchen eigentlich so zwei. Es ist dann die Prognose, also die medizinische Prognose und auch die Behandlungsbedürftigkeit. Sicherlich gibt es da auch unterschiedliche Schweregrade. Und ich glaube, man darf auch einen Punkt nennen, gegebenenfalls auch den Patientenwillen zu berücksichtigen. Aber auch da stehe ich schon wieder vor der Frage, hoffentlich fühlt sich da jemand nicht unter Druck gesetzt. Also dann muss es auch wirklich ein Gespräch, eine Begleitung sein, dass ein Patient auch seinen Willen wirklich formulieren kann. Und natürlich auch, das wäre so ein letzter Punkt, das Ausschöpfen dann auch vielleicht anderer therapeutischer Möglichkeiten, die neben der Beatmungsmaschine natürlich auch noch zur Verfügung stehen. Aber das müssen dann wirklich auch die Ärzte sagen. Ich glaube, wir dürfen nur einen Arzt in dieser Situation nicht alleine lassen. Und trotzdem wird es am Ende seine oder ihre Entscheidung sein, der Ärztin. Also es ist dann immer auch eine menschliche Tragik.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie selbst waren schon in Quarantäne letzten Monat. Der erste deutsche katholische Bischof, der in die Isolation musste, gab direkt Schlagzeilen, weil sie eben Kontakt zu jemandem hatten, der infiziert war.
Es war genau. Es war bei einer Konferenz jemand im Raum. Und so war nicht nur ich sozusagen auf 14 Tage lahmgelegt, sondern unsere komplette Dezernentenkonferenz. Also alle Kolleginnen und Kollegen aus der Bistumsleitung, außer dem Weihbischof. Der Weihbischof war nämlich bei dieser Konferenz nicht dabei. Das hatte für ihn aber die Folge, dass er dann sozusagen das Krisenmanagement machen musste. Ja. Und ich das Ganze telefonisch wohlwollend begleitet habe. Aber ich war tatsächlich dann 14 Tage erstmal weg.
Was haben Sie gemacht in der Zeit?
Also erstmal habe ich eigentlich jeden Tag darauf gewartet, ob ich krank werde. Ich neige eigentlich nicht dazu, hypochondrisch zu sein, also mir Krankheiten einzubilden. Aber ich habe auch gemerkt, also jedes Halskratzen oder Niesen oder so hat einen dann doch etwas nachdenklich gemacht. Aber ich bin gesund geblieben, Gott sei Dank. Was habe ich gemacht? Natürlich auch im Rahmen des Möglichen meine Amtsgeschäfte getan, also Briefe geschrieben oder Texte geschrieben, telefoniert, solche Dinge schon. Ich habe viel gelesen, ich habe Musik gemacht, das macht mir Gott sei Dank Freude. Ich habe angefangen, nochmal eine Fremdsprache für mich zu lernen.
Welche?
Französisch, mal gucken, wie weit ich komme. Also ich bin schon bei Lektion 3 von 20. Also ich versuche da dran zu bleiben.
Und wie machen Sie es dann? Also
mit Hören, mit CD und gibt ja auch Programme, Apps und so, da helfe ich mir schon. Aber einen Lehrer habe ich noch nicht. Ich gucke mal, wie weit ich alleine komme. Und natürlich, was ich auch noch mal in der Zeit machen konnte, war Kochen. Das habe ich immer gern gemacht, aber ich komme nur selten dazu. Diesmal konnte ich noch mal selber den Kochlöffel schwingen. Das war auch nicht so schlecht.
Können Sie gut kochen?
Für mich genügt's, würde ich sagen.
Das heißt, eine Pasta, oder?
Eine Pasta auf jeden Fall. Auch ich liebe, aber das, wenn ich das jetzt sage, kriege ich jetzt demnächst überall diese Sachen, die ich jetzt nenne, die ich gerne esse. Also ich bin halt auch, ich esse gerne Suppen, ich esse gerne auch leichtere Sachen. Also da konnte ich mir dann helfen in dieser Zeit.
Ja, ein Süppchen gibt es demnächst überall,
überall für den Bischof. Ja, also vielleicht für die Gläubigen jetzt nicht überall Suppe. Also das war jetzt eine Geheiminformation, bitte ich nicht weiterzugeben. Aber das waren eigentlich so die Dinge. Aber ich muss auch sagen, es gab natürlich auch wirklich auch Löcher, wo ich wirklich am liebsten die Wände hochgegangen wäre oder auch rausgelaufen wäre. Mir war klar, dass das nicht möglich ist, aber das gab es dann eben auch. Jetzt kann ich mich Gott sei Dank gut alleine beschäftigen und komme mit mir und meinem Leben gut klar. Aber ich stelle mir vor, dass es mir da auch noch wesentlich besser ging als manchem anderen. Ich bin finanziell abgesichert und eben ich bin gesund geblieben. Also diese Art Existenzsorgen hatte ich dann nicht, aber ich denke auch an viele andere.
Löcher, einfach schwermütig vielleicht auch?
Nee, schwermütig eher nicht, aber so, also selbst wenn man gerne liest und gerne Musik macht und gerne Musik hört, also nach 8 Stunden lesen, werde ich dann auch verrückt. Und irgendwann die großen Alternativen gab es dann eben auch nicht. Gut, man kann Fernsehen gucken, das tue ich dann auch. Aber so nach 2 Wochen reicht es dann auch. Was für mich vielleicht auch noch geholfen hat, und das war dann in diesen Löchern auch ganz wichtig, ich habe halt wirklich auch einen guten, stabilen Freundeskreis. Und die haben mir schon sehr geholfen.
Dann greift man zum Telefon.
Dann greift man zum Telefon, ja klar.
Und hat jemanden, der zuhört.
Und hat jemanden, der zuhört oder ich kann zuhören. Ja, jetzt war es auch nicht so, ich will auch nicht dramatisieren, wie gesagt. Aber das war das normale Leben eigentlich in 2 Wochen, wenn man dann für sich ist.
Und die Quarantäne fiel in die Fastenzeit.
Die fiel in die Fastenzeit.
Sind Sie da konsequent?
Jetzt nicht mehr. Ich habe die mit der Quarantäne sozusagen aufgehoben. Ich hatte wirklich noch so am Aschermittwoch überlegt, was machst du dieses Jahr? Und hatte so die Klassiker, habe ich mal gesagt, so, also weniger Süßigkeiten, weniger Trinken und ein bisschen bescheidener Essen. Als ich dann aber in der Quarantäne saß, ehrlich gesagt, da kam mir so der Sinn, also tu dir auch was Gutes. Du hast jetzt genug mit deinem Alleinsein, das reicht dir dann für die Fastenzeit. Aber ich muss auch sagen, es waren auch insofern gute, für mich auch geistliche Tage, weil ich auch viel ans Nachdenken gekommen bin und auch religiöse Bücher gelesen habe, viel auch für mich gebetet habe und auch diesen Themen nachgegangen bin. Insofern war es auch gar nicht nur eine schlechte Zeit, es war auch eine gute Zeit.
Was war denn das Erste, das Sie gemacht haben, als Sie raus durften, also nach der Quarantäne?
Einkaufen, ehrlich gesagt. Ich auf den Wochenmarkt. Ich gehe gern auf den Mainzer Wochenmarkt. Und so einige meiner Stände, wo ich regelmäßig bin, die haben dann auch ihre Freude ausgedrückt.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder, genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
3 Jahre sind Sie jetzt schon in dem Amt. Bevor Sie Bischof geworden sind, waren Sie Professor an der Katholischen Hochschule Mainz. Vermissen Sie manchmal die Lehre?
Ab und zu, ja. Aber ich habe natürlich auch als Bischof viele Möglichkeiten, meine Inhalte zu setzen. Aber so dieses regelmäßige Leben mit systematischen Vorlesungen, Seminaren, auch ehrlich gesagt auch die kritischen Diskussionen, der kritische Austausch mit den jungen Leuten, der fehlt mir.
Müssen Sie da als Bischof vorsichtiger sein?
Ja, ja. Ich habe das schon gemerkt, ehrlich gesagt, als ich damals gewählt war und auch schon bekannt war, dass ich Bischof wurde, hatte ich ja noch so ein paar Wochen, die ich hätte überbrücken müssen als Professor. Und ich habe das dann mal so ein paar Tage noch versucht, dahin zu gehen und meine Lehrveranstaltung zu machen und habe dann aber gemerkt, alles, was du jetzt sagst, wird sozusagen als lehramtliche Aussage genommen. Also da habe ich gedacht, du kannst jetzt nicht mehr so unbedacht daherreden. Du musst jetzt wirklich gucken, was du setzt. Und weil die alle sagen, der Bischof hat jetzt gesagt und dann ist das so. Ich meine, nicht jeder sieht das so unkritisch, aber so hat es doch eine andere Autorität, eine andere Bedeutung. Und ich habe mich dann aus dem akademischen Betrieb relativ schnell zurückgezogen.
Das war ja damals so vom Schreibtisch ins Rampenlicht. Ja? Können Sie noch so mit dem Fahrrad durch Mainz fahren?
Ich fahre mit dem Fahrrad durch Mainz und viele erkennen mich, manche aber auch nicht, glaube ich. Ich trage einen Helm, das ist dann besonders schön auch, weil ich mich damit auch ein Stück tarne. Ich habe auch angefangen, so im Winter Hut oder Mütze zu tragen. Auch das ist ein Stück Tarnung. Aber ehrlich gesagt, viele, die mich erkennen, grüßen freundlich und ich grüße freundlich zurück. Das finde ich jetzt nicht belastend. Ich habe mich jetzt auch dran gewöhnt, so nach den ersten Monaten, dass man eben eine Person der Öffentlichkeit ist. Ich lebe jetzt mittlerweile damit.
Und worüber sprechen die Leute mit Ihnen? Sagen die auch mal, hören Sie mal, Herr Bischof, also da.
Ja, wobei, ich muss sagen, weniger als ich am Anfang befürchtet oder gedacht habe. Die meisten grüßen nur oder nicken. Oder ich höre, wenn die vorbei sind, das war der Bischof, so, dass die sich dann anstoßen. Ganz selten, also ich habe so 2, 3, die dann auch schon mal, wo ich mich auch schützen muss, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber wenn die Leute mich ansprechen, ist das auch völlig in Ordnung. Das passiert nicht so oft und das ist sehr unterschiedlich. Also dass ich mal einem Bischof die Hand schütteln würde, bis hin zu auch seelsorglichen Gesprächen, wo mir Leute auch so ihre persönliche Lebenssituation schildern. Also jetzt noch die Tage, wo mir ein älterer Herr jetzt geschildert hat, was für ihn die Quarantäne bedeutet hat, nachdem etwa seine Frau vor kurzem gestorben ist und er in diesen Räumen jetzt da saß. Also das sind dann auch wirklich gute Gespräche. Manchmal habe ich so in Mainz den Eindruck, so als Bischof in einer überschaubaren Innenstadt, so ist man auch so ein bisschen der Stadtpastor.
Aber so eine Situation, wenn einem jemand sowas erzählt, da wird man doch verrückt, dass man den gerade nicht drücken kann,
ja, klar.
Oder?
Ja, oder zum Kaffee einladen oder so irgendwo, dass man sagt, Mensch, lass mal jetzt mal eine Tasse Kaffee trinken gehen oder so. Das geht halt im Moment tatsächlich nicht. Ja.
Halten die Leute Abstand?
Ja. Doch, das merke ich schon, also dass die da eigentlich sehr vernünftig sind. Und selbst auf dem Wochenmarkt haben die jetzt Methoden entwickelt. Also ich glaube, das nehmen die Leute schon ernst.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Letzten Monat hatten sie hier die ganz große Show. Vollversammlung der katholischen Bischöfe. Knapp 70 aus ganz Deutschland. Sie haben sich drauf gefreut, aber als Gastgeber ist man ja auch immer ein bisschen angespannt. Will ja, dass es gut läuft. Ich habe den Konferenzsaal gesehen, alle schwarz gekleidet. Wer sitzt dann eigentlich neben wem?
Das geht, also die Diözesanbischöfe haben eine eigene Reihe sozusagen. Die sitzen vorn, dann sind dahinter die Weihbischöfe, also die keine Diözese leiten. Und ganz vorne sitzen die Erzbischöfe, die Kardinäle und der Vorsitzende. Das ist also alles streng hierarchisch. Und die Reihenfolge der Bischöfe, wer neben wem sitzt, ist nach Weihealter sozusagen. Also dadurch, dass Bischof Betzing jetzt Vorsitzender geworden ist, ist er jetzt sozusagen ins Präsidium gerutscht, sitzt aber jetzt dafür nicht mehr neben mir. Hat also Glück gehabt jetzt sozusagen. Sonst wären wir die nächsten 20, 25 Jahre immer Nachbarn gewesen, genau.
Ja. Genau, diesmal saßen sie noch nebeneinander. Georg Betzing ist jetzt der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz. Und die Wahl fand ich auch erstaunlich. Also da gibt's ja keine Kandidaten. Ist jetzt nicht irgendwie CDU-Parteitag und vorher sagt man, ich möchte gerne.
Ja.
Das klingt ja fast nach Anarchie für die katholische Kirche.
Nee, so ganz anarchisch ist es nicht. Wir vertrauen natürlich auf das Wirken des Heiligen Geistes, dass der den Wahlprozess steuert wurde. Vorher wurde gebetet und dann wurden Wahlzettel ausgefüllt. Also jeder konnte draufschreiben, wen er für geeignet hält. Aus der Reihe der Diözesanbischöfe. Und irgendwann zeichneten sich auch deutliche Mehrheiten ab. Und ja, und dann war es am Ende Georg Betzing. Und darüber habe ich mich gefreut. Das darf ich sehr ehrlich sagen.
Auch wenn er jetzt nicht mehr neben Ihnen sitzt.
Aber ich sehe ihn ja die ganze Zeit. Das ist doch auch schön. Und er kann mich noch besser kontrollieren als mein Nachbar.
Was muss er als Chef können?
Er muss, glaube ich, in dieser Zeit einerseits die Kirche nach außen hin überzeugend vertreten und die Themen, die anstehen. Und das wissen wir alle, dass das nicht nur die angenehmen Themen sind. Also er muss dafür auch eine glaubwürdige Position und eine glaubwürdige Ausstrahlung und ja auch wirklich ein integrer Mensch sein. Das ist er. Und deswegen glaube ich, dass er so diese Außenwirkung auch gut oder das, wofür Kirche auch steht, gut vermitteln und übermitteln kann. Und kirchenintern, auch da, Sie kriegen das natürlich auch mit, die unterschiedlichen Gruppierungen in der Kirche, wir müssen die an einem Tisch halten. Das geht nicht anders.
Und also die Konservativen, die Liberalen, das
Mittelfeld. Er muss vermitteln in der Bischofskonferenz, er muss vermitteln im Volke Gottes. Und da hoffe ich schon, dass er auch diese, oder ich glaube fest, dass er diese Gabe hat. Und mir scheint auch so, auch für uns Bischöfe, dass es wichtig ist, da jemanden zu haben, der von möglichst vielen auch akzeptiert wird als Ansprechpartner.
Er hat auch einen coolen Vorschlag auf der Bistum Limburg-Seite, was Familien an Ostern machen können. Und zwar eine Murmelbahn aus Klopapierrollen. Und ich dachte, jo, bei dem Klopapierverbrauch, den wir gerade haben, wird die Kilometer lang, oder?
Die wird dann Kilometer lang. Wobei, wenn jetzt jemand so viele Klopapierrollen zu Hause hat, dass er davon meterlange Bahnen bauen kann, dann würde ich ja fast den Verdacht haben, dass diese Leute zu den Hamsterern gehören. Also,
aber das ist ein schwerer Verdacht.
Das ist ein schwerer Verdacht. Ja, ja. Aber das ist solche, ich meine, auch solche netten Dinge dürfen jetzt auch ins Netz, klar.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Auf der Bischofskonferenz letzten Monat haben Sie nochmal klar gesagt, wir müssen was tun, es treten immer mehr aus, wir gehen den synodalen Weg weiter. Also wir arbeiten weiter daran, die katholische Kirche zu reformieren. Das sind dicke Bretter. Pflichtzölibat abschaffen, Frauen als Priester, homosexuelle Lebensgemeinschaften anerkennen. Da sagen bestimmt nicht alle, wir sind dabei.
Wobei das natürlich sehr plakative Schlagworte jetzt waren, die Sie nennen. Ich glaube, die wenigsten sind jetzt unterwegs und sagen Zölibat abschaffen und so. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, und der Auslöser war ja die MHG-Studie, also diese Missbrauchsstudie für Deutschland, die Bischöfe vor Jahren in Auftrag gegeben haben und deren Ergebnisse da veröffentlicht wurden, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt auch auf das, was diese Studie anspricht, auch wirklich reagieren. Und das sind die Themen, die Sie nennen. Und das sind dicke Bretter. Und wir müssen an diese Themen ran. Ich habe von Anfang an gesagt, ich weiß auch noch nicht, welche Lösung am Ende ist. Aber es wird verschiedene Ebenen geben. Und ich glaube, die müssen wir auch auseinanderhalten und dennoch besprechen. Eine Ebene ist das, sich genau anzuschauen, was wir jetzt schon auch hier in der Kirche in Deutschland machen können. Also Frauen in Leitungspositionen etwa ist ein Thema. Da ist die Kirche auch nicht Vorreiter, aber das sind Themen, die uns beschäftigen. Wo können tatsächlich auch eine geschlechtergerechte Leitungsebene in einer Diözese aufgebaut werden? Ist ein Thema. Das können wir jetzt schon machen. Verkündigungsdienst von Frauen und sowas. Also das sind alles Dinge, meine ich, wo es keine unüberbrückbaren Hürden gibt. Dann wird es sicherlich in manchen Fragen auch nochmal Themen geben, die wir hier nicht lösen können. Und dennoch, meine ich, haben auch unsere Gläubigen, die es betrifft, auch ein Recht zu sagen, lieber Papst, lieber Heiliger Vater, das sind Themen, die uns in Deutschland auf den Nägeln brennen. Und wir möchten dir das auch nochmal sagen. Der Papst muss schauen, natürlich auch im Gespräch mit der Weltkirche, was er damit macht.
Sie haben eben angesprochen, Frauen in Leitungsfunktionen, ja, mehr in Leitungsfunktionen in der Kirche. Der Papst hat ja vor kurzem nochmal deutlich gesagt, also als Priesterin sehe ich euch nicht. So, ist das nicht frustrierend?
Für viele ist das frustrierend und es ist auch schwer zu akzeptieren, das nehme ich auch wahr, dass ein solch abschließendes Wort gesprochen wird, eigentlich auch mit der Perspektive, wir müssen nicht mehr darüber oder wir brauchen eigentlich gar nicht mehr darüber zu reden. Ich glaube, dass das ein hohes Frustpotenzial in sich birgt. Und das würde ich auch in der Kirche sagen, ich sehe das jetzt, wenn der Papst das jetzt so sagt, stehe ich auch in Loyalität zum Papst, nehme aber auch wahr, was das bei vielen, nicht nur Frauen, auslöst. Wir kommen an diesen Fragen nicht vorbei. Wir werden sie auch nicht einfach, glaube ich, dauerhaft einfach nur mit einem Basta beantworten dürfen. Aber im Moment sehe ich es tatsächlich nicht.
Welche Rolle spielt denn Deutschland für Rom? Also wie viel Einfluss ist da?
Also wenn ich das so wahrnehme, ist der Einfluss nicht mehr so stark, wie er vielleicht noch in Zeiten war, wo der Papst aus Deutschland kam natürlich und vielleicht auch ein Papst aus Polen, der natürlich aufgrund seiner Herkunft auch starke gemeinsame Verbindungen und Wurzeln auch nach Deutschland hat, also Johannes Paul II. Ich glaube, dass Deutschland für Papst Franziskus nicht die Bedeutung hat, auch von seiner Herkunft und von seiner Biografie, auch wenn er mal einige Monate in Deutschland gelebt hat und auch wohl die deutsche Literatur ganz gern hat. Aber so die deutsche Mentalität an sich, glaube ich, ist ihm da fremder. Ich nehme auch wahr, dass weltkirchlich gesehen manches, was in Deutschland läuft, auch sehr kritisch beäugt wird. So nach dem Motto, was macht ihr da wieder? Aber da möchte ich die Angst nehmen, niemand von uns ist unterwegs auf eine neue Kirchenspaltung und einen nationalen Sonderweg. Das ist immer so ein Punkt, der auch im Rahmen dieses synodalen Wegs immer wieder genannt wurde. Jetzt machen die Deutschen da ihre Nationalkirche. Das will niemand. Das kann ich wirklich für alle Bischöfe sagen.
Ist die deutsche Kirche Rom zu modern?
Modern, ob das immer mit den Kategorien modern oder nicht modern beschrieben wird. Also so ein Bischof würde wahrscheinlich nicht sagen, ich
Oder liberal.
Liberal, ja, vielleicht so. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Verdacht, irgendwo sind die alle so verborgen evangelisch oder nicht mehr richtig katholisch oder so. Aber wie gesagt, auch diese Angst teile ich eigentlich nicht. Und auch evangelisch, und das würde ich auch nochmal in diesem Zusammenhang deutlich sagen, bevor jetzt die Hörerinnen und Hörer sich entrüstet zu Wort melden. Ich halte auch evangelisch insgesamt nicht für ein Schimpfwort. Das ist ja der Versuch, nach dem Evangelium zu leben. Und da gibt es eben unterschiedliche Wege.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sprechen wir über eine Deutschlandpremiere. In der Osternacht gibt es in der ARD zum ersten Mal das Wort zum Sonntag, gemeinsam von katholischer und evangelischer Kirche. Also jeweils die Chefs in Deutschland, von katholischer Seite der Limburger Bischof Georg Betzing, Vorsitzender Bischofskonferenz, und von evangelischer Seite Heinrich Bedford Strohm, Vorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschland. Die Sendung gibt es jetzt fast 70 Jahre. Ist doch erstaunlich, dass sowas erst jetzt passiert.
Ja. Ich finde es gut und ich hoffe, dass auch ökumenische Formen sich entwickeln, die über die Krise hinausführen. Ich hoffe, dass es nicht so eine Eintagsfliege bleibt, ob das jetzt immer die Chefs sein müssen, wie Sie sagen, oder ob es da auch andere Formen gibt. Aber ich halte solche ökumenischen Angebote für ganz wichtig.
Wie weit sind eigentlich evangelische und katholische Kirche voneinander getrennt?
Also in ganz vielen zentralen Fragen, wir sprechen dasselbe Glaubensbekenntnis, wir beten dieselben Gebete, sind wir ganz zusammen. Wir haben die eine Taufe, die uns verbindet. Wir haben den Glauben, die Taufe, die Gebete. Das ist eine ganz, ganz starke Verbindung. Und wir arbeiten ja auch an weiteren Möglichkeiten. Was uns fehlt, ist noch die Gemeinsamkeit im Abendmahl, in der Eucharistie. Wir hatten ja von der katholischen Kirche her diesen Versuch gemacht, vor 2 Jahren das zu öffnen, wenigstens für die konfessionsverbindenden Paare, die zusammen leben, ihren Glauben leben sollen, aber keine Kommuniongemeinschaft haben, dass wir sagen, diesen Menschen wollen wir auch die Möglichkeit eröffnen, durch seelsorgliche Begleitung auch einen solchen Schritt zu gehen. Das sind erste Schritte, aber an den damaligen Diskussionen und auch Kritiken, die kamen, Konflikten innerhalb der Bischöfe, ist aber auch deutlich geworden, dass das auch vermintes Gelände ist. Also insofern, glaube ich, müssen wir da, wenn wir solche Schritte gehen, sehr behutsame Schritte gehen, aber wir müssen uns da weiter annähern. Das Ziel ist die Einheit der Kirche. Einheit der Kirche nicht im Sinne der Einheitlichkeit. Es werden sicherlich unterschiedliche Traditionen bleiben, aber dass wir uns gegenseitig anerkennen als vollwertige Kirchen. Und da, glaube ich, sind wir gute Schritte gegangen und ich hoffe, dass da weitere Schritte kommen.
Hängt Ökumene heute auch so von den Leuten ab? Also wenn die es miteinander können, dann funktioniert's?
Ja, das ist auch meine Erfahrung, auch aus der Gemeindeseelsorge, in der ich ja auch oft war, auch in der Schule war ich lange. Es klappt immer dort wirklich unproblematisch, wenn man sich kennt, wenn man sich schätzt, wenn die Chemie stimmt, wie man so schön sagt, dann sind auch die großen theologischen Fragen leichter zu beackern. Dann kann ich auch aushalten, dass der andere oder die andere in manchen Fragen vielleicht auch anders tickt als ich. In einer guten Freundschaft kann ich sowas aushalten. Ökumene bedeutet ja nicht, oder ökumenisches Miteinander heißt ja nicht, der andere muss jetzt so werden wie ich, sondern auszuhalten, dass es unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Zugänge gibt, aber wir akzeptieren, dass es das gibt und schätzen das wert. Und das wird ein Schritt sein, glaube ich, für die Ökumene, der wichtig ist. Und das geht eigentlich nur über persönliche Freundschaft oder Beziehung.
Beide Kirchen haben jetzt das Problem, keine Gottesdienste, keine Kollekte jetzt an Ostern. Das ist auch für Hilfsorganisationen ein Problem, ja. Das trifft vor allem auch die armen Länder. Ja. Wie lösen Sie das?
Gut, wir können jetzt eigentlich nur online werben und dass Menschen für unsere Hilfswerke, evangelisch-katholisch, Geld überweisen und Menschen unterstützen. Das ist ja ohnehin jetzt ein Thema, auch jetzt in dieser Corona-Krise, dass bestimmte Problemfelder aus dem Blickfeld geraten sind. Ich denke, die Situation der Flüchtlinge in Griechenland und so weiter, das darf auch nicht aus dem Blick geraten, dass da Menschen sind, denen es weitaus schlechter geht als uns oder als mir sowieso. Und deswegen ist das eine große Sorge, dass das einbricht. Also es gibt bereits auch Meldungen von der Caritas und von anderen Hilfsorganisationen, dass es da schwieriger wird.
SWR1 Leute mit dem Mainzer Bischof Peter Kohlgraf. Bei uns gibt es am Ende immer eine Kleinigkeit. Ich habe ein kleines Geschenk für Sie.
Oh.
Und zwar, Sie haben sehr viele Bücher, aber Sie haben noch einen Platz.
Ich habe noch Platz, oder? Ja.
Ich habe ein Wie ich finde, also ich habe sehr genossen, wunderbares Buch, was man von hier aus sehen kann, spielt im Westerwald und es handelt von einer Frau. Wenn sie nachts ein Tier sieht, stirbt einer im Dorf. Oder alle glauben, es hängt damit zusammen, ja, dass jetzt wieder einer stirbt. Es ist sehr lustig und es ist sprachlich wunderbar. Und während Sie das lesen, habe ich dann von einem kleinen Chocolatier bei uns in Rheinland-Pfalz. Ich wusste nicht, welchen Wein Sie trinken. Ich habe einmal dunkle Schokolade zum Rotwein und Milchschokolade zum Weißwein.
Da bin ich total flexibel. Vielen Dank.
Schön, dass Sie bei uns waren. Genießen Sie Schokolade, Buch und die Ostertage.
Vielen herzlichen Dank.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.